Herzlich willkommen beim Podcast Enablement von Transaction Network. Das digitale Werkzeug für Ihr Wachstum im After-Sales-Service. Wir sprechen hier über digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Plattformen und letztlich, wie der Maschinenbauer für mehr Umsatz, Kundenbindung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im After-Sales-Service sorgen kann. Den Service zum Business-Treiber zu machen. Das ist unser Thema.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Enablement-Podcasts von Transaction Network. Heute wollen wir über Architektur sprechen. Wir wollen über Daten sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was benötigt ist denn eigentlich heute, wenn wir erfolgreich digitale Lösungen an den Start bringen, wenn wir digitale Lösungen dem Service zur Verfügung stellen. Und mit wem kann ich heute besser sprechen, wie mit unserem hauseigenen CTO von Transaction Network? Schlichtweg sind wir deswegen ja hier auch eine der führenden Datenintegrationsplattformen am Markt und helfen hier genau an dieser Stelle unseren Kunden. Matthias, du bist CTO von Transaction Network und damit bist du natürlich auch der Schöpfer und der Grundgedanke unserer Architektur. Stell dich doch unseren Hörer einfach mal kurz vor und sag, welche Themen dich eigentlich auch ganz persönlich in deinem Lebensweg zur Architektur verholfen hat.
Ja, Matthias Meyer, bin hier bei Transaction Network für die Gesamtarchitektur unserer Plattform zuständig, aber auch für die Themen Infrastruktur, DevOps, aber eben auch Datenintegration, sprich Schnittstellen. Ich bin Informatiker, war jetzt in der Vergangenheit jahrelang Softwareentwickler, Softwarearchitekt, Solutionarchitekt, also welche Titel man da auch in seinem Lebenslauf sonst immer so hat, und habe mich dementsprechend über viele Jahre in vielen Softwareprojekten hinweg immer mit dem Thema Architektur beschäftigt, aber auch Datenintegration, wie wir Daten in verschiedene Plattformen übernehmen können. Ja, mir macht persönlich Informatik Spaß. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit gerne mit verschiedenen IT-Themen und tüftel da gerne rum. Und hier bei Transaction Network ist es so, dass ich mich voll und ganz unserer Plattform widmen kann und dementsprechend auch viel Herzblut in die Gesamtarchitektur geflossen ist, aber auch viele Erfahrungswerte.
Als wir vor vielen Jahren das erste Mal eigentlich über diese Plattform gesprochen haben und auch darüber gesprochen haben, wie müsste es denn architektonisch sein, kam von dir relativ schnell, dass wir eine robuste Plattform brauchen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass sie aber so etwas brauchen, das irgendwo Daten sammelt und letztendlich Daten integriert. Irgendwann ist in dem weiteren Verlauf ist natürlich dann ein Modewort geworden oder ein Label geworden. Wir haben unsere Datenplattform letztendlich DataX genannt und das ist ja heute eigentlich ein Herzstück sozusagen der gesamten technischen Architektur von Transaction Network. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was macht DataX genau und wie hilft es jetzt nicht dem Unternehmen auch dateneffizient zu nutzen und vielleicht auch, wir haben ja da mittlerweile so einen SAP-Adapter mit dabei. Wie kommt das eigentlich so ein bisschen rein und was haben sich unsere Zuhörer eigentlich darunter zu verstehen und warum braucht es auch in der heutigen Zeit so etwas wie so DataX? Wenn ich heute auf unsere Kunden schaue, dann haben wir relativ viele isolierte IT-Systeme. Genau da soll ja letztendlich DataX eigentlich helfen. Wir haben Datensilos, mit denen sie unterwegs sind. Wir haben aber auch lauter Systemsilos und wir haben letztendlich die fehlende Interoperabilität dieser ganzen Thematik zusammen. Was siehst du aber dennoch, und ich meine mit DataX legen wir einen großen Schritt da rein, damit man dem Unternehmen schneller und einfacher helfen kann bei einer seiner Digitalisierung. Aber wo siehst du eigentlich die größte Herausforderung, wenn wir über eine Datenintegration eigentlich bei Industrieunternehmen sprechen?
In den meisten Fällen ist es, dass die Daten wirklich in vielen verschiedenen Datensilos liegen. Sprich, wir haben eine sehr heterogene Datenlandschaft. Erschwerend kommt dann auch oftmals hinzu, dass die Daten in alten Legacy-Systemen liegen, die nicht darauf ausgelegt sind, Schnittstellen bereitzustellen, um die Daten einfach zu exportieren. Da müssen wir dann spezielle Lösungen unter Umständen bauen, falls wir nicht schon einen passenden Adapter für dieses System bereitstellen können. Und was auch oft hinzukommt, sind Problematiken, dass die Datenqualität dann auch nicht dem Optimum entspricht und dass wir da auch gemeinsam mit dem Kunden Lösungen finden, wie die Datenqualität dann auch direkt verbessert werden kann.
Unseren Kunden ja zu helfen, jederzeit mit dem ganzen Thema Daten. Wir haben ja auch Altdaten, so das Thema, wie viele Jahre kann ich auch zurückgehen bei unseren Maschinen, also bei den Stammdaten, damit wir Daten überhaupt noch haben. Aber da war ein Punkt, da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran, hast du immer sehr stark festgehalten, wenn wir darüber konzipiert haben, das waren das Thema offene Standards. offene Standards, wie zum Beispiel die Asset Administration Shell der IDTA, also der Industrial Digital Twin Association. Das ist ja die Vereinigung, die sich um den digitalen Zwilling kümmert, wo wir ja Mitglied mittlerweile auch sind. Dann OPC-UA oder UMATI. Das sind alle Standards, mit denen wir uns heute als Unternehmen beschäftigen. Warum ist für dich das Thema Standard eigentlich so wichtig und warum braucht es für eine sinnvolle zukünftige Datenintegration solche Standards auf der einen Seite und wie erleichtert dann eigentlich auch das im Zusammenspiel wiederum mit unserem DataX, also mit unserer Integrationsplattform, diese ganzen Anbindungen der ganzen IT-Systeme und Daten?
Ja, also Standards sind definitiv wichtig, damit Daten herstellerübergreifend, systemübergreifend oder sogar geräteübergreifend übertragen werden können. Standards helfen dabei, einen sogenannten Vendor-Lock-in zu vermeiden, sprich, dass man sich an einen bestimmten Anbieter halten muss, sondern man ist flexibel und kann anbieterunabhängig Schnittstellen verwenden beispielsweise. Das hilft natürlich auch dabei, dass man wirklich nicht über Jahre an einen Anbieter gebunden ist und wenn es den Anbieter nicht gibt, dann alles neu implementieren muss. Und vor allem uns als Softwarehersteller helfen Standards auch, dass wir ja direkt auch Standardschnittstellen implementieren können. Beispielsweise nehmen wir den UMATI-Standard, der basiert auf OPC-UA und ist jetzt speziell für den Werkzeugmaschinenbau ausgelegt. Wenn jetzt ein Werkzeugmaschinenbauer Maschinen im Einsatz hat, die UMATI unterstützen, dann können wir die Live-Daten von den Maschinen direkt verarbeiten, ohne dass viel implementiert werden muss, weil wir uns direkt schon an dem Information Model von UMATI orientieren und somit die Daten, die die Maschinen senden, direkt verarbeiten können.
Das heißt, dein Statement ist eigentlich auch ein bisschen schon fast kein Appell eigentlich auch an alle da draußen, Standards wirklich zu nutzen. Zum einen, damit man schneller die Daten bei uns natürlich auf so eine Plattform oder auf uns und auf andere Plattformen bekommt. Aber auch, und du hast was ganz Entscheidendes gesagt, das muss ich nochmal so ein bisschen hervorheben, als Geschäftsführer dieser Firma, nämlich dahin geht, dass du ganz klar gesagt hast, man bindet sich eben nicht an einen Dienstleister. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das heißt, auch unsere Kunden binden sich, überhaupt wenn wir Standards nutzen, letztendlich nicht unbedingt an unsere Plattform, sondern sind in der Lage, andere Plattformen, andere Themen auch mit anzubieten. Finde ich was ganz Entscheidendes. Und ich glaube auch, da muss ich ein bisschen recht geben, ich durfte durch dich da sehr, sehr viel lernen, was Standards anbelangt. Aber wenn alle mal auf Standard setzen, kommen wir, glaube ich, auch gemeinsam deutlich schneller voran, was die Digitalisierung anbelangt.
Ja, absolut. Unsere Kunden sollten sich definitiv schon an Standards halten, zumal dann das die Datenübergabe vereinfacht. Aber sie schaffen sich natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil, weil digitale Lösungen dann schneller an den Markt gebracht werden können, weil man nicht ewig lang Zeit und Aufwand investieren muss, um irgendwelche speziellen Schnittstellen zu bauen, weil wenn es schon auf einem Standard basiert, gibt es dann eben schon was, das man direkt verwenden kann.
Jetzt haben wir ja neben Standards vor, ich sag mal, es gibt schon ungefähr 15, 20 Jahre gibt das Thema KI. Aber sag mal, mit ChatGPT hat es natürlich einen riesengroßen Sprung gemacht. Ich weiß, dass wir in der Entwicklung schon immer ein Stück weit KI benutzen. Da sind wir dabei. Und wenn ich heute aber auch unsere Integrationsplattform DataX anschaue, dann verarbeiten wir da ja massenhaft auch an Echtzeitdaten. Echtzeitdaten müssen immer verarbeitet werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie kann KI maschinelles Lernen, wie können wir da eigentlich helfen, um am Ende des Tages ja das zu tun, wofür Transaction steht, prädiktive Analysen, Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Wie sind wir da heute unterwegs, Matthias? Gib uns mal ein bisschen Einblick in dein Labor sozusagen rund um KI.
Also was wir jetzt heute schon tun, ist, damit unser KI-Modul Daten verwenden kann, benötigt es dann entsprechend ja Daten, die über die Datenintegrationsplattform importiert werden. Sprich, Kunden, die unser IoT-Modul und das KI-Modul verwenden, da werden bereits beim Stammdatenimport, beim Verarbeiten von Bewegungsdaten, aber auch beim Verarbeiten von Telemetriedaten, also Maschinen-Live-Daten, die Daten schon aufbearbeitet werden, entsprechend gefiltert und ja, indiziert. Sie werden in entsprechenden Datenräumen abgelegt, damit dann unser KI-Modul die Daten verwenden kann für Trainings von KI-Modellen. Sprich, da spielt das Thema Datenintegration eine wichtige Rolle, weil eine KI funktioniert natürlich nur gut, wenn es mit vielen Daten entsprechend trainiert wird. Und die Datenqualität da auch, spielt da auch eine entscheidende Rolle, weil die KI kann natürlich nur eine vernünftige Ausgabe liefern, wenn sie auch mit vernünftigen Daten trainiert wurde. Da kommt dann auch wieder das Thema KI bei der Datenintegration zum Einsatz. Wir arbeiten aktuell schon damit in unserem Labor, dass wir versuchen, während der Datenintegration Daten anhand von KI noch aufzubessern. Da arbeiten wir an Funktionalitäten, um KI-basiert einschätzen zu können, wie gut die Stammdatenqualität ist, damit wir unseren Kunden dann auch ein Feedback geben können, wo nachgebessert werden muss bei den Stammdaten. Wir haben aber auch schon Versuche gestartet, um die Daten durch KI ja zu verbessern. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn es jetzt nur zu einem Artikel eine Artikelnummer gibt, aber keinen Beschreibungstext, aber dafür beispielsweise technische Informationen wie Klassifikationsdaten, da haben wir schon Versuche gestartet, dass wir mit der KI dann entsprechend die Artikeltexte generieren, so dass wir bei der Übernahme von den Daten dann gleichzeitig die Datenqualität aufbessern und KI-basierte oder KI-generierte Texte zum Beispiel noch hinzufügen, die wir dann im Online-Shop anzeigen können.
Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über das Labor gesprochen und ich finde es mega spannend, was wir da eigentlich bei KI machen, weil wir, glaube ich, deutlich größere Schritte nach vorne gehen, wie das heute landläufig erzählt wird. Es gibt viele Unternehmen, die freuen sich schon mal, wenn sie so einen KI-Chat-Assistenten ja letztendlich haben, wo ich ähnlich wie ChatGPT einfach mal ein paar Fragen geben kann. Und dann sagt er mir, wie habe ich jetzt diesen Flansch oder wie habe ich diesen Roboterarm einzubauen? Ich glaube, das ist für uns eine sehr einfache Anwendung von KI und wir haben ja so schön gesagt, ein Praktikantenaufgabe. Und von daher finde ich das schon sehr, sehr spannend, was wir da eigentlich tun, wenn wir auch vor allen Dingen der ganze Shopfloors, also die ganze Maschinen, die ganze Prozesskitten von Maschinen, ganze Industrieabläufe, die wir nicht heute versuchen auch zu optimieren mit unseren KI-Möglichkeiten. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und deswegen auch das Wort Labor. Natürlich haben wir kein Labor, aber bin ich ja ein Research- und Development-Bereich und da sind wir unterwegs. Aber das bringt mich gerade so ein bisschen auf zu dem Punkt. Neben KI ist ja das große Thema auch der ganzen Datenräume, ne? Also auch das beschäftigt uns ja damit, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Datenräumen um. Jeder Maschinenbau bringt ja mit seinen Maschinen seinen Datenraum, dann hat der Shopfloor seinen Datenraum. Das sind ja große Themen. Und wenn ich in so einen Datenraum aber reinschaue, dann haben wir ja hochsensible Daten. Und ich weiß, dass wir viel Geld ausgeben für sogenanntes unser Security Operations Center und dass wir viel tun, damit eben cybertechnisch alles sauber bei uns läuft, weil das ist natürlich das Super-GAU, wenn hier wir irgendeinen Angriff hitten. Und von daher, Datenintegration, KI geht immer mit der Frage der Sicherheit auch umher. Matthias, nochmal eine Frage ins Labor sozusagen. Wie stellst du sicher, dass unsere Maschinen- und Unternehmensdaten eigentlich vor Cyberangriff geschützt sind? Was tun wir hier?
Ja, also Sicherheit spielt bei uns bei Transaction Network eine große Rolle. Dadurch, dass wir viele Daten in der Plattform haben, viele Systeme angebunden haben, müssen wir sicherstellen, dass alle Daten sicher bei uns liegen. Da haben wir entsprechende Maßnahmen. Das beginnt beispielsweise schon in der Entwicklung. Die Entwickler, die arbeiten nach Security by Design Prinzipien, sprich bei jedem Feature wird schon im Voraus Gedanken gemacht, wie kann man das sicher machen. Wir schließen Sicherheitslöcher nicht im Nachhinein, sondern wir versuchen die sogar schon direkt bei der Implementierung zu vermeiden. Und weil natürlich da auch Kontrolle wichtig ist, ist es so, dass wir viele automatisierte Tests haben, wo wir Sicherheitstests ausführen, wo wir entsprechend Schwachstellen scannen, schauen, dass unsere Softwarepakete immer auf dem neuesten Stand sind. Und wir beauftragen regelmäßig externe Sicherheitsexperten, die dann sogenannte Penetration-Tests durchführen und einfach mal versuchen, unsere Plattform, unsere Schnittstellen zu hacken und uns dann Rückmeldung geben, ob es irgendwo Bedarf gibt, nachzubessern oder ob alles schon passt. Außerdem haben wir sehr viele technische und organisatorische Maßnahmen, sprich wir haben ein Informationssicherheitsmanagement im Einsatz, das nach der ISO-Norm 27001 zertifiziert ist und auch nach dem amerikanischen Compliance-Standard SOC 2 Type 2. Sprich, hier haben wir uns von einem externen Auditor entsprechend auch bestätigen lassen, dass wir unser Sicherheitsinformationsmanagementsystem richtig einsetzen. Und weil es da sehr viele Aufgaben gibt, dass regelmäßig Zugänge kontrolliert werden, Passwortrichtlinien eingeführt werden und so weiter, fallen natürlich auch viele Aufgaben an. Da haben wir auch ein separates Compliance-Management-Tool im Einsatz, wo wir alle Aufgaben immer monitoren können. Wir haben noch, wenn ich gerade schon beim Thema Monitoring bin, ein sogenanntes Security Event Information Management System im Einsatz. Sprich, die Kollegen aus dem Sicherheitsbereich, die sehen dann anhand von Audit Logs entsprechend, dass jemand irgendwas gemacht hat, sei es eine einfache Dateifreigabe in Microsoft SharePoint oder sei es, dass jemand versucht hat, bei einem Server von uns eine Brute-Force-Attacke oder einen Port-Scan zu machen. Dem gehen die dann entsprechend nach und schauen, ob es einen Angriff gab, der zu einem Informationsverlust geführt hat oder ob alles in Ordnung ist. Sprich, wir überwachen die Systeme auch eben entsprechend rund um die Uhr.
Das klingt nach einem Fulltime-Job und zwar nicht nur für eine Person. Danke für ein bisschen diesen Einblick in die Security, was Sie da eigentlich nicht tun. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen zum Thema DataX. Dahingehend, wir haben ja heute, ich finde es immer da faszinierend, wir haben ja milliardenschwere Konzerne als unsere Kunden. Wir haben aber auch den kleinen Mittelständler, der mal 10, 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht. Der Umsatz ist ja eine Größe, aber hinter diesem Thema Umsatz eines Unternehmens steckt ja logischerweise auch die Größe von Daten, die er bewegt, letztendlich aber auch von Anforderungen, die er ein Chiplet hat. Und wir versprechen ja auch durchaus mit deiner Architektur, mit DataX, versprechen wir ja eigentlich eine sogenannte Skalierbarkeit für jede Größe eines Unternehmens. Gib uns da mal einen Einblick.
Skalierbarkeit, Performance, Rohverfügbarkeit, das waren so Architekturanforderungen, die wir schon wirklich zu Beginn der Implementierung festgelegt haben und die unsere Architektur maßgeblich geprägt haben. Sprich, als Ergebnis kam beispielsweise raus, dass wir die komplette Transaction Network Plattform inklusive DataX nach einer Cloud Native Architektur implementieren und uns nach Cloud Native Prinzipien richten. Sprich, die Architektur ist Microservice basiert. Wir können einzelne Komponenten individuell skalieren. Wir hosten in der Infrastruktur innerhalb von einem Kubernetes-Cluster. Sprich, wir haben da auch die Möglichkeiten für sogenannte Autoscalings. Sprich, wenn wir merken, dass beispielsweise bei DataX die Last hochgeht, dann können wir automatisch horizontal skalieren, sprich mehrere Instanzen automatisiert dazu skalieren, dass wir die Last besser verteilen können. Wir arbeiten sehr viel mit Caching, Queuing, Event-Streaming, damit wir Daten viel besser im asynchron im Hintergrund verarbeiten können und so Lastspitzen dann viel besser abfangen können, sodass selbst wenn ein Kunde einen riesen Stammdatenload durchführt und uns tausende Datensätze in einem kurzen Zeitraum schickt, können wir das gut abfangen und es kommt nicht zu Serverausfällen.
Ich muss jetzt offen gestehen, Matthias, ich habe, glaube ich, nicht alles verstanden, was du erzählt hast. Aber das hört, wie wenn wir hier wirklich sehr tief, sehr breit letztendlich aufgestellt sind und entsprechend skalieren können und letztendlich auch skalieren können, wenn wir verschiedene Systeme hier an dieser Stelle zusammenbringen. Wenn ich aber da nochmal so ein bisschen reingehe, auch jetzt aus Kundensicht habe ich ja meistens eine gewisse Architektur. Ne? Ich habe irgendwo einmal Cloud-Technologie, aber irgendwo habe ich natürlich auch das klassische Edge-Computing. Wie helfen wir denn eigentlich da und wie hilft da auch so ein bisschen unsere Architektur? Wie gehen wir da ein bisschen ran?
Ja, also dadurch, dass unsere DataX-Integrationsplattform viele verschiedene Schnittstellen bereitstellt, können wir uns einfach an cloudbasierte Systeme anbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir VPN-Tunnel aufbauen können. So können wir auch relativ einfach bestehende On-Premise-Systeme anbinden, die der Kunde selbst hostet. Und wir haben auch im Rahmen unserer IoT-Cloud einen MQTT-Broker im Einsatz. So haben wir auch die Möglichkeit, dass wenn ein IoT-Edge-Gateway uns Daten per MQTT senden möchte, dass wir die Daten direkt auch per MQTT entgegennehmen und verarbeiten können. Sprich, bei uns gibt es da an der Stelle eigentlich keinerlei Grenzen und wir sind da sehr flexibel aufgebaut, so dass wir immer die passende Lösung bereitstellen können, um jetzt eben Cloud-basiertes oder On-Premise gehostetes oder sogar ein Edge-Gateway anbinden zu können.
Das heißt, wie so ein Schweizer Taschenmesser, oder? Jederzeit flexibel,
richtig,
einsatzbereit und kann das schon nicht alles. Aber wenn wir da auch mal draufgehen, wir haben ja heute schon, also gerade architektonisch ist es ja unglaublich, wie wir heute unterwegs sein müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und sagen wir, wenn ich auch die industrielle Digitalisierung hier anschaue, früher ging es so ein bisschen im 5-Jahres-Rhythmus, dann im 2-Jahres-Rhythmus. Mittlerweile hat man so das Gefühl, wir sind im Monatsrhythmus eigentlich unterwegs, wo irgendetwas in der Welt da draußen passiert, wo wir uns darauf einstellen müssen. Wenn du deine Glaskugel auspackst und mal 5 Jahre in die Zukunft schaust, welche Trends siehst du im Bereich der Datenintegration und wie ist dann damit verbunden auch so ein bisschen zumindest im Kopf deine Roadmap, wie wir DataX dann eigentlich weiterentwickeln, um für uns, aber auch letztendlich für unsere Kunden hier zukunftssicher aufgestellt zu sein?
Ja, also ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren viel mehr Systeme cloudbasiert sein werden und Daten dann entsprechend aus Altsystemen übertragen werden müssen und deshalb Datenintegration zum Einsatz kommt. Außerdem wird es so sein, dass viel mehr Live-Daten von Maschinen oder anderen Geräten verarbeitet werden müssen, um dann anhand von Analysen Vorhersagen treffen zu können. Aber auch das Thema KI wird definitiv die Datenintegration prägen. Wir arbeiten ja schon damit, mit Versuchen, KI-basierte Datenmappings durchzuführen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Zukunft KI dabei helfen wird, auch unstrukturierte Daten einfacher übertragen zu können. Sprich, wenn Daten unstrukturiert in irgendeiner Textform da liegen oder sogar in Form von Bildern, dass die dann KI-gestützt dann besser verarbeitet und dann importiert werden können, sodass der manuelle Aufwand, um solche unstrukturierten Daten in eine bessere strukturierte Form zu bringen, wegfällt und dass das die KI übernimmt. Das wird ganz klar ein Feature sein, das es immer häufiger dann bei Datenintegrationsplattformen geben wird.
Ein Feature ist wahrscheinlich sogar relativ klein benannt. Ich glaube, da bin ich völlig einer Meinung. Ich glaube, das wird maßgeblich sein, hilft uns aber auch enorm, hier ja noch schneller zu sein. Schnelligkeit bedeutet nun mal in der Digitalisierung auch entsprechend Platz zu gewinnen und ein Stück weit ja auch First Mover zu sein. Matthias, du hast mit unserer Plattform heute, insbesondere mit den Integrationsmöglichkeiten, hast du ja wirklich einen großen Fund letztendlich geschaffen, das unsere Plattform beweist oder die Integrationsmöglichkeit DataX beweist ja täglich. Und wir schieben ja heute ja schon wirklich massenhaft Daten durch unsere Plattform. Wir haben unglaublich zigtausende Maschinen auf unseren Plattformen heute. Und da beweisen wir ja täglich, was unsere DataX-Plattform letztendlich kann. Ich bin froh darüber, dass du hier an Bord bist, dass du diese Architektur letztendlich auch so designt hast, weil wir beweisen, dass wir es können. Jetzt noch dein Schlusswort. Warum sollte ein Maschinenbauer auf unsere Plattform eigentlich mit solchen Integrationsmöglichkeiten sitzen?
Also wir bieten mit unserer Plattform eine technisch moderne, skalierbare und sehr zuverlässige Plattform, die mit beispielsweise Komponenten wie einer DataX-Integrationsplattform sehr flexibel ist, viele Schnittstellen bereitstellt, sprich unsere Kunden können guten Gewissens unsere Plattform als technisches Rückgrat ihrer Infrastruktur verwenden. Der Vorteil ist eben, alles ist Software as a Service und wird von uns gemanagt, überwacht, gewartet. Sprich, der Kunde hat da auch gar nicht so hohe IT-Aufwände und es läuft einfach.
Matthias, vielen herzlichen Dank für A, deinen Einblick in dein Labor, für B, deinen Einblick, wohin wird sich Datenintegration weiterentwickeln und C aber auch, und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das ja auch manchmal auch den Kunden rüberzubringen, heute den Einblick mal aus deinen Worten oder von deinen Worten ausgeprägt, den Einblick in unsere Architektur und in unsere Integrationsmöglichkeiten, wie wir da heute aufgestellt sind, weil ich glaube, das ist eines der ganz großen Assets unserer Plattform, dass wir hier frühzeitig daran gedacht haben, das Thema nicht nur spielerisch anzugehen, sondern wirklich massiv und richtig und richtungsweisend für das ganze Thema Datenintegration. Danke für deinen Einblick, Matthias.
Ja, sehr gerne.
Das war Transaction Network Enablement, der Podcast, der den Service zum Business-Treiber macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an enablement@transaction-network.com. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.transaction-network.com. Auf ein Wiederhören bei Ihrem Podcast von Transaction Network.